Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcastes. Heute mit dem dritten Teil mit unserem Gast Michael Steiner aus Österreich, seines Zeichens UEFA Pro-Lizenzinhaber. Und wir haben in den letzten Folgen über Talentfindung gesprochen, über die Entwicklung, wie fördere ich Talente, wie sorge ich dafür, dass Talente sich an den Verein, Schrägstrich auch an den Arbeitgeber binden, wo liegen die Baustellen, die wir im täglichen Doing haben. Ganz interessant auch der Bereich, wo wir über Ergebnismessung und Erwartungshaltung natürlich gesprochen haben. Und heute münden wir das Ganze in den letzten Themenbereich Teamdynamik und Teamführung und stellen uns dann die Frage, wie bauen wir denn ein erfolgreiches Team auf? Wie schaffen wir es, dass Teams eine eigene gesunde Chemie haben, diesen berühmten Spirit schaffen, den wir ja auch bei der EM sehen, aber auch natürlich in Unternehmen haben, wenn es darum geht, das nochmal alles aus dem Team rauszuholen. Wir sprechen davon, dass wir performant sind und so weiter. Und das sind keine Selbstverständlichkeiten. Und da über all diese Fragen wollen wir sprechen und vielleicht ein paar Tipps und Tricks für die Zukunft mitgeben. Daher nochmal zum dritten Mal herzlich willkommen, Michael.
Hallo, hallo, danke.
Wie geht's dir? Alles gut?
Ja, alles perfekt. Habe mich schon sehr gefreut wieder auf heute.
Ja, wir haben so ein bisschen Routine. Ne? Man freut sich schon, man vermisst es schon. Ja, also wir haben ja eben im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich machen wir weiter in der einen oder anderen Art. Also gerne auch Podcast und oder Stream. Ich glaube, da kann man für Arbeitgeber kann man sehr, sehr viel lernen. Die Parallelen sind ja da. Nicht alles ist immer so romantisch in der Arbeitswelt, wie es im Fußball der Fall ist. Aber wenn man ganz genau weiß, was man da machen muss, dann wird's ja auch anwendbar. Aber lass uns mal direkt einsteigen. Es gibt ja diesen Vergleich. Es nützt mir nichts, wenn ich 20 Ronaldos habe. Es nützt mir nichts, wenn ich 20 Manuel Neuers habe. Ne? Wir wissen alle, was damit gemeint ist. Aber Teamchemie und Teamführung. Ich hätte mal sofort mal eine Frage. Kann jeder Mensch, kann jede Führungskraft jedes Team führen? Schrägstrich, kann jeder Trainer jede Mannschaft führen?
Ja, ist eine sehr hypothetische Frage natürlich, aber es ist natürlich auch wissenschaftlich, und das ist mir ganz wichtig, erwiesen, dass du natürlich einen Team-Spirit, einen gemeinsamen Teamgedanken, gemeinsame Teamwerte auch entwickeln kannst. Ja, das ist jetzt nicht so, dass das einfach ja, passiert oder Zufall ist oder sonst irgendwas. Ja, manchmal ist es vielleicht Zufall, weiß ich nicht. Aber du kannst das auch sehr, sehr gut lenken. Ja. Und ich sehe das auch speziell im Profibereich als eine der Hauptaufgaben, das zumindest als Cheftrainer auch zuzulassen. Ja, wenn das zum Beispiel Sportpsychologen dann vorantreiben, mit ihrer Arbeit, aber eigentlich ist es für mich eine Kernaufgabe eines Cheftrainers, sage ich jetzt einmal. Und ich denke, dass das aller Wichtigste ist natürlich, ja, alle im Sport haben Ziele, ja, so wie du es jetzt erwähnt hast, Ronaldo hat Ziele, der Neuer hat Ziele und der XY hat auch noch Ziele. Und diese individuellen Ziele, die gilt es natürlich mit den kollektiven Zielen eines Teams zu harmonisieren. Dort einfach Überschneidungen zu finden, was nützt den einen Einzelnen genauso sehr, wie es zum Beispiel dem Team nützt. Ja, wenn ich jetzt denke ich einmal vielleicht an Ronaldo, ja, wenn der das Ziel hat, möglichst viele Tore zu machen, ja, und das auch kann, auch wirklich umsetzen kann, ja, ich glaube, das ist kein negatives Ziel für ein Team, wenn er es umsetzt. Problematisch könnte es nur werden, wenn dann mehr oder weniger nur mehr der Selbstzweck der individuellen Ziele im Vordergrund steht. Dort glaube ich, ist jetzt auch ein bisschen in den letzten Spielen eine Kritik aufgekommen, auch an Cristiano, weil so das Gefühl von außen war, die Spieler müssen ihm so quasi den Ball geben, damit er dann Tore machen kann. Ob das wirklich so ist, ist von außen sehr, sehr schwierig zu beurteilen, ob das dahinter steckt. Aber der Schlüssel bleibt einfach, individuelle Ziele mit kollektiven Zielen zu harmonisieren. Wichtigkeit ist auch, dass jeder Team-Member eine Sinnhaftigkeit in seinem Tun, in diesem Team sieht. Es bringt dir natürlich nichts, wenn du in einem Team dabei bist und dann bist du mit olympischen Gedanken dabei, so quasi, ja, okay, dass wir einer mehr sind und einer nimmt mehr vom Buffet oder was weiß ich was, sondern du musst auch eine gewisse Sinnhaftigkeit in deinem Tun erkennen. Und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass von Anfang an klar ist, welche Aufgaben hat der jeweilige im Team. Ob das jetzt im Staff ist, ob das jetzt Spielerinnen oder Spieler sind, das musst du einfach offen, transparent und fair kommunizieren. Wenn du das nicht tust, kannst du unmöglich zuerst einmal Vertrauen in dich als Führungskraft aufbauen, aber du schaffst auch kein Vertrauen innerhalb deines Teams. Ja?
Und, ich glaube, ja,
Entschuldigung. Ja, sag.
Ich glaube, man sieht das deutlicher im Kinder- und Jugendfußball. Da wollen ja alle die Tore schießen. Und die Kinder werden ja dann meistens gefeiert und beglückwünscht. Und wenn man das Spiel dann am Ende mit 5-0 gewinnt, dann geht ja jeder zum Torschützen hin. Relativ wenig passiert in der Abwehr. Da geht ja keiner hin und sagt, wir haben super verteidigt und dank euch haben wir hinten keinen reingekriegt. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die ungleichmäßige Wertschätzung der einzelnen Rollen. Das sehe ich ja in Teams auch. Also jedes Unternehmen hat ja auch so eine gute Seele, so eine Dame oder so einen Herrn. Ne? Alle sind sehr froh, dass er da ist oder dass sie da ist. Die räumen auch hinter allen anderen her, aber total selbstverständlich. Aber meistens sind es ja dann die Vertriebler oder die Projektleiter, die dann die Lorbeeren ernten. Und ich glaube, ganz, ganz essentiell im Sport und im Beruf ist es auch wirklich, die einzelnen Rollen auf die gleiche Ebene zu heben und zu sagen, auch das kleine Rad ist genauso wichtig wie das große Rad. Und ob es dann am Ende der Ronaldo die Tore schießt oder Messi, ist egal, weil alle anderen müssen ja auch arbeiten, dass dieser Ball auch erobert wird, zum richtigen Zeitpunkt drüber gespielt wird. Und das geht, glaube ich, immer wieder unter. Dass es nicht auf den einen ankommt, dass auch alle auf dieses Ziel hinarbeiten und dass es eigentlich vielleicht am Ende doch gar nicht so wichtig ist, wer das Tor schießt, solange das Tor auch geschossen wird.
Na, da sagst du etwas völlig Richtiges, das mit der Wertschätzung, das mit der gegenseitigen Anerkennung, ja, dass du deine Aufgaben auch erfüllst. Das ist, glaube ich, etwas, ja, wenn wir schon bei diesen Protagonisten sind, der Messi hat natürlich auch eine extrem dominante Rolle und das ist aber total anerkannt vom Team. Ja, weil ja, er macht einfach für sie den Unterschied aus. Aber es ist auch umgekehrt so, dass er den Spielern, seinen Mitspielern, extreme Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringt für das, was sie für ihn tun. Weil er will natürlich nicht zurücklaufen und auf der Torlinie den Ball klären oder die Zweikämpfe bestreiten und, und. Da hat er dann Enzo dafür oder Rodrigo Paul und so weiter. Ja? Und diese gegenseitige, also diese Aufgabenverteilung und diese gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung ist total wichtig und das erreichst du halt auch als Trainer jetzt in einem Prozess, wenn du Verantwortungen teilst. Ja, wenn du wirklich Verantwortungen auch gibst, also nicht nur delegierst, ja, und du bist eh immer wieder dann der drüber schaut und sich wichtig macht und, sondern diejenige Person ist für das verantwortlich. Ja, und, ja. Und ich glaube, dass dort einfach auch dann diese Sinnhaftigkeit entstehen kann für Teammembers. Und ja, du bist als Cheftrainer häufig dann vor allem da zum Unterstützen für deine Hilfestellungen, die du dann immer noch geben kannst. Aber der Punkt ist, teile auch deine Verantwortung.
Finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich sehe das seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, aber so lange ist es nicht her, dass Abwehrleute, wenn sie den Ball erobern, dann sich richtig feiern. Dann kommen alle ja und sagen, super, du hast gegen den gegnerischen Stürmer verteidigt und so weiter und so weiter. Und die Transfersummen von defensiven Spielern haben zugenommen in den letzten Jahren. Da werden für Lucas Hernandez wurden, weiß nicht, 70 Millionen bezahlt. Für De Ligt wurde ein Haufen Geld bezahlt. Also die sind mehr im Spotlight, die Abwehrspieler, weil man jetzt auch begriffen hat, vorne das Tor, das fällt. Meistens fällt es ja so oder so. Also dieser Knipser, ja, der wird es machen, aber wenn wir gut spielen, dann ist das Tor meistens die logische Konsequenz, aber von hinten das Spiel aufzubauen. Diese Wertigkeit verschiebt sich so ein bisschen, finde ich. Die Hervorhebung der Abwehrleistung und im Fußball nimmt zu, die Gehälter nehmen zu tatsächlich. Siehst du bei Real Madrid sehr schön, ja, dass die goldene Verteidigung mit Sergio Ramos, Marcelo, jetzt auch mit Antonio Rüdiger, Carvajal, der schon eigentlich über dem Zenit ist, David Alaba, wenn er fit ist, hat eine sehr, sehr andere Wertschöpfung bzw. Wertigkeit gekriegt. Und in der Arbeitswelt waren es immer die seniorigen Leute, die Projektleiter, die in Teams vorne waren. Das waren auch die, deren Namen man kannte. Und da haben auch Führungskräfte in guten Unternehmen irgendwann mal erkannt, ja, Verantwortung ist eine Sache, aber Verantwortung kann ich aufteilen. Ich kann Verantwortung in Phasen einteilen und sagen, ne, das wie im Fußball auch, im letzten Drittel wird das Tor geschossen, im ersten Drittel wird verteidigt und in Projektphasen auch. Es gibt Leute, die machen die gute Datenaufbereitung, es gibt Leute, die treiben das Projekt voran, es gibt Leute, die bringen das Projekt zum Abschluss. Einer kümmert sich auf der Kundenseite um effektive Kommunikation, dass man wirklich auch schafft, die Rollen aufzuwerten und eine Relevanz der Rollen zu verteilen, die im Einklang ist mit allen anderen und jeder auch die Abhängigkeit auch ein Stück weit versteht. Und da sehe ich auch die Führungsrolle in der Position, dass man in diesem Austarieren, in dieser Balanceakt bleibt und nur darauf achtet eigentlich, dass das wirklich auch permanent auch ausgeglichen bleibt und da, wo ein bisschen mehr Wertschätzung, ein bisschen mehr Spotlight benötigt wird, das dann auch gibt und umgekehrt aber auch wieder ein bisschen wegnimmt, wenn man meint, jemand verlässt da gerade seinen Verantwortungsbereich. Da muss man natürlich dann auch reingreifen. Finde ich sehr, sehr, sehr wichtig und schafft auch irgendwann, finde ich, einen Automatismus, dass Teams, egal ob im Sport oder im Beruf, anfangen, ganz anders miteinander zu kommunizieren. Dass man auch die Rolle des anderen versteht und die Arbeit des anderen versteht und sagt, hey, wenn du das machst, dann kann ich das hier bei mir nicht erledigen. Oder umgekehrt. Was kann ich für dich tun, damit du gerade eine bessere Performance bringst, weil ich gerade sehe, dass das hakt bei uns. Ne? Und dann kriegst du diese Selbstverantwortung. Und wenn du das, glaube ich, geschafft hast als Trainer, dass Kinder und Sportler und auch Erwachsene füreinander auch arbeiten, dann hast du, glaube ich, einen Spirit, wo die Leute auch sagen, hey, wir sind ein Team, wir reißen uns hier den Hintern auf füreinander.
Ja, sie machen es dann zu ihrer eigenen Sache.
Genau, sie machen zu ihrer eigenen Mission und zu ihrer Vision und denken nicht nur über ihre eigene Leistung nach. Ja, und sagen, okay, ja, im Fußball einfach, ne, wenn mein Stürmer mit einem steilen Pass besser arbeiten kann, dann sehe ich zu, dass er den Ball steil kriegt. Und wenn der eine im Job lieber mit Slack kommuniziert als mit einer E-Mail, ja, dann schreibe ich dem über den Slack-Kanal einfach nur ein paar Stichpunkte, da weiß ich sofort, worum es geht. Man hinterfragt selber so ein bisschen seine Arbeit und man lernt auch automatisch seine Kolleginnen und Kollegen kennen. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wenn jeder seinen Teilbereich kennt, wie gut muss der Trainer oder die Führungskraft sein, weil die muss ja alles irgendwie so ein bisschen verstehen. Und da sehe ich in Vereinen, aber auch bei Arbeitgebern das Problem, da machen die sich viel zu wenig Gedanken drüber. Also einfach nur Erfahrung und Betriebszugehörigkeit, ja. Dann heißt es ja, der Michi, der macht das seit 30 Jahren, der wird das beim nächsten Mal auch noch gut können.
Ja, im Fußball ist es einfach so, wenn du die verschiedenen Stationen hoffentlich durchgegangen bist in deiner Entwicklung und Ausbildung als Trainer und dann irgendwann einmal Cheftrainer bist, vielleicht sogar von einem Profiklub, ja, wenn das ist, was am besten zu dir passt. Mir war es immer wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Staff arbeite, der dann ja, von, weiß ich nicht, 8 bis 15 Personen groß ist, dann ist es mir wichtig, dass ich alles, was sie mit mir besprechen, dass ich das auch verstehe. Ja, aber ich muss es nicht besser wissen wie ihr. Ja, für mich ist einfach nur wichtig, dass ich es verstehe. Wenn ich es nicht verstehe, dann frage ich nach oder ich lese nach oder wie auch immer. Aber der Punkt ist, du musst nicht überall in jedem Bereich der Cleverste sein und der Beste sein. Du
Bloß
sollst
nicht.
es so gar nicht sein, ja?
Bloß nicht,
sondern
Gottes
du
Willen.
Musst dir einfach Leute holen, die das können, ja? Die das besser können wie du und denen dann die Verantwortung übertragen für eben diesen Bereich. Ja, ich kann einen Physiotherapeuten dann am Ende vom Tag dann nicht mehr sagen, wie er das therapiert. Ja? Oder ich habe einen Spezialisten für Standardsituationen. Das war zum Beispiel bei mir immer der Fall. Ja, der macht das 100-mal so gut wie ich, weil er darauf spezialisiert ist. Der macht sich ja nur über das Gedanken. Und ich muss mir über das große Ganze Gedanken machen. Und ich denke, dort liegt auch ein Schlüssel. Dieses Mikromanagement ist natürlich, ja, aber das wissen wir eh alle, das fürchterlichste, was es gibt, ne, in solchen
Fällen. Wobei hat Guardiola ja gemacht, hat er die medizinische Abteilung vom FC Bayern so kritisiert, dass sie einfach alle gegangen sind.
Ja, das
jahrelang
war
hat es geklappt.
Einer seiner schwärzesten Stunden.
Ja, hat ja jahrelang geklappt und irgendwann hat Pep gesagt, ich weiß es besser als die Mediziner.
Ja.
Dr. Müller-Wohlfahrt ist natürlich jemand, der ist ja gottähnlich, den zweifelt ja keiner normalerweise an.
Ja, aber das ist auch nicht seine Baustelle. Also dort ist er auch dann zu Recht kritisiert worden. Er hat sich durchgesetzt, ja, aufgrund seines Status im Verein. Aber dort macht auch ein Cheftrainer dann einen Riesenfehler, wenn er sich einfach in Bereiche dann dermaßen einbringen will, ja, die einfach den Experten des jeweiligen Themas vorbehalten sein sollen.
Sehe ich genauso. Wenn ich Führungskraft bin und das erste Mal ein Team aufbaue, was ich auch schon erleben durfte ein paar Mal, dann ist das relativ einfach. Hat seine anderen Herausforderungen. Aber du hast ja, in der Regel ist es ja so, dass man ja nicht von null ein Team aufbaut. Meistens übernimmt man ein Team oder das Team muss größer gemacht werden. Ich habe dazu meine Philosophie. Ich achte im Sport natürlich auch ganz viel auf die Eltern und achte nicht nur auf die fußballerischen Fähigkeiten der Kinder, sondern auch wirklich auf den Charakter, die Schulnoten und so weiter. Und habe auch leider auch mal sehr gute, spielerisch starke Kinder abgelehnt, weil ich gesagt habe, das passt vom Typen nicht. Und das habe ich nach mehr als nur einem Gespräch getan. Oder ich habe gesehen, die Eltern, die passen einfach nicht. Das sind nicht die Eltern, mit denen ich arbeiten kann. In der Arbeitswelt ist es ja so ähnlich. Aber so als Fußballtrainer hat man ja selten die Gelegenheit, von null etwas aufzubauen. Du hast ja immer ein paar Spieler da und dann kommt ja immer ein neuer und einer geht. Ja, dann gibt es das Transferfenster und so weiter. Worauf kommt es an? Was ist die geheime Zutat, um bestehende Teams permanent zu verändern, zu erweitern, zu verbessern? Worauf achtest du zum Beispiel als erstes oder am häufigsten?
Ja, das ist auch, ja, das geben auch die Spielerprofile, sowohl jetzt fußballerisch inhaltlich, aber auch von der Persönlichkeit her. Ja, wenn du zu viele gleiche Typen hast, ja, dann sind Konflikte natürlich vorprogrammiert, ist logisch, weil die haben dann alle oder viele haben dann dieselben individuellen Ziele und dort hast natürlich dann ja Riesenschmerzen, ja, weil ja, das stellt dir das in der Arbeitswelt vor, du hast eigentlich für ein Projekt zwei gleich gute zur Verfügung und dann heißt's, ja, okay, schauen wir mal, wer der bessere ist.
Ja, aber manchmal geht es ja nicht. Ne? Also bei den Spielern ist es ja so, manchmal hast du einfach fähige Spieler, aber nicht den Charakterzug oder nicht die Persönlichkeitsmerkmale und du musst ja dann den Kader auffüllen, genau wie in der Arbeitswelt auch. Du hast ja nicht diesen Luxus, dass du immer nur nette Leute hast mit tollen Soft Skills, aber du weißt, okay, Qualifikation ist da, das Gehalt passt, die Performance passt auch, der hat schon ja, ein paar Mal ja, sowas
da,
Ähnliches
da bin
gemacht.
Ich, da bin ich beim Jürgen Klopp, da bin ich beim Jürgen Klopp total, der sagt, egal was ist, ja, entschuldige jetzt den Ausdruck, ein Arschloch, seine Aussage kommt nicht bei mir ins Team. Das tue ich nicht.
Ja, aber dieses Arschloch muss man ja definieren. Man ist ja irgendwann tolerant. Irgendwo ist ja die Linie, wo man sagt, okay, nach dieser Linie ist es ein vollwertiges Arschloch, aber vorher hat man ja schon ganz, ganz viele Dinge, wo man sagt, ich drücke da ein Auge zu, damit kommen wir schon zurecht, das ist nicht so schlimm. Arschloch ist ja nur der Punkt, an dem der Mensch einfach viel zu viele Dinge mitbringt, die du nicht willst. Aber vorher ist es ja schon nicht sehr angenehm.
Ja,
Ist das auch so eine persönliche Baustelle, dass man als Trainer dann sich auch einfach sagt, okay, ich weiß, ich habe hier drei Spieler, auf die muss ich einfach viel mehr achten? Weil bei Führungskräften ist es so.
Ja, dass du die Challenge hast, des situativen oder individuellen Führens, und auch, wenn du jetzt in den Coaching-Bereich gehst, dass du immer situativ auch die persönliche Entwicklung, ja, oder auf die situativ auf die persönliche Entwicklung reagieren musst, ja, das glaube ich, leuchtet ja jeden ein. Ja. So verschieden wie die Menschen sind, so verschieden sind auch diese ganzen Coaching-Stile. Ja. Da bin ich auch wieder bei dem, was wir im letzten Teil des Podcasts besprochen haben. Ja, da geht es ja auch häufig um das, einmal herauszufinden, mit welchen Motiven ist der Spieler oder die Spielerin unterwegs. Der Punkt bleibt einfach jetzt als Ausgangsgedanke, dein Team muss ja funktionieren. Ja? Und ich denke, wenn du herangehst mit dem, dass du sagst, okay, das steht über allen und die individuelle Qualität ist dann am Ende vom Tag doch ein wenig wichtiger, als wie das, was das große Ganze darstellt, glaube ich, fährst schon mal gut, dass du als Trainer vor allem auch durch die Situationen, dass du ja nicht dort allein in einem Verein rumläufst und da bestimmen kannst, was du willst und den hole ich jetzt und den schicke ich weg, sondern dass das häufig auch über Sportverstände und Sportdirektoren und so weiter passiert, die dir dann ja den einen oder anderen Spieler vielleicht oder Spielerin herstellen, mit denen du nichts anfangen kannst.
Schöne Grüße an Real Madrid und Florentino Lopez.
Genau, weil sie nicht ins Team passen und was weiß ich was. Dort sieht man auch die riesen Probleme dann in Vereinen. Ja, wenn's dort ist ja der Schlüssel, wenn du jetzt bei Leverkusen anschaust, wie der Wolfes und Xabi Alonso, das im letzten Sommer oder im Winter schon davor angefangen, aber speziell dann auch im letzten Sommer, wie die dann das Team zusammengebaut haben, ja, wo jedem klar war, was ist meine Rolle, was ist meine Aufgabe im Team und. So baust du natürlich super ein Team. Und bei Real Madrid, weil du das angesprochen hast, bei denen ist ja die größte Kunst, die können zum richtigen Zeitpunkt Spieler wegschicken. Die spüren oder wissen oder wie auch immer, das kann ich jetzt von außen nur vermuten, der Spieler wird in der nächsten Saison wahrscheinlich nicht mehr das Niveau haben, damit er bei uns dabei ist. Ja, Beispiele waren jetzt in den letzten Jahren Pepe, Sergio Ramos, Casimiro, Benzema, das sind alles, wo mir jeder sagt.
Die letzten beiden haben mich gewundert. Also Benzema und Casimiro, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht vermutet, dass man die wegschickt. Zumindest genau. Casimiro überhaupt nicht. Pepe genau. War drüber, Marcelo ging so bei Ramos. Aber die also solche Vereine entscheiden ja dann auch oft nach Marketing, Merchandising, ne? Also Wertschöpfung auf der gesamten Linie auch.
Auch.
Also wenn ich auch nach Paris gucke, da werden ja Stars geholt, weil man es kann, erstens. Und zweitens auch natürlich, weil man sagt, das Geld machen wir ja nicht nur auf dem Spielfeld. Das ist ja eine komplette Maschinerie. In Unternehmen ist es ja ähnlich, wenn es Familienunternehmen sind, dass der Junior ins Unternehmen soll oder sowas. Ja, dann wird dann einfach einer geholt und dann muss der Bereichsleiter oder die Führungskraft dann mit dem zurechtkommen. Ja, den kannst du nicht so behandeln. Der weiß selber, dass er ein Star ist. Dann hat er vielleicht noch den Papa oder die Mama da im Unternehmen oder. Und dann musst du trotzdem den integrieren.
Der Präsidentensohn.
Ja, das gibt's ja, ne? Also hier bei Trigema haben jetzt die Kinder übernommen. Ich bin mir sehr sicher, dass Wolfgang Krupp die Kinder da nicht nur seit gestern auf die Rolle angelernt hat. Aber am Ende bleibt es ja nicht der Wunsch des Trainers. Am Ende ist es ja der Wunsch des Präsidenten, des Vorstandes und so weiter, des bestimmten Trainer.
Dort hilft dir als Trainer natürlich extrem klare Kommunikation. Aus einem Beispiel ist, ja, irgendeiner vom Verein bildet sich ein, der muss jetzt kommen. Ja, dann gilt es einfach für dich ganz klar aufzuzeigen, obwohl es dir vielleicht am Ende vom Tag nichts helfen wird, dass der Spieler oder die Spielerin vielleicht für das, was das Team braucht, dass das, was du spielen willst und so weiter, dass das nicht reinpasst. Ja, das gibt es ja immer wieder. Und dort glaube ich, der Thomas Tuchel hat es auf die Art und Weise zum Beispiel letztes Jahr gemacht, dass er das in die Öffentlichkeit gebracht hat, was er braucht und was er nicht braucht.
Ja, das war sehr schlau.
Ja, das ist natürlich dann ein schwieriger Weg, sage ich jetzt einmal, aber das ist dann so quasi für viele Trainer dann, wenn sie sich in die Ecke gedrängt fühlen, der letzte Weg. Aber ich glaube schon, dass du das intern sehr klar ansprechen musst, speziell dann als Profitrainer. Was kann deiner Meinung nach wirklich funktionieren? Wie kannst du ein Team, das alle auf ihren besten Positionen auch spielen können und so weiter, wie kannst du das Team funktionieren lassen und wie kannst du es nicht funktionieren lassen? Es wird ja auch jetzt sicher im Sommer dann oder speziell im Herbst dann spannend. Was macht Real Madrid mit Mbappé? Ja? Ist das kompatibel mit Vinicius Junior? Oder ist es eigentlich dann so, weil sie haben ja dann Rodrigo auch noch, das sind eigentlich alle drei linke Stürmer oder linke Flügel. Was machen wir mit den drei? Ja, Rodrigo jammert schon ein bisschen, ich muss immer rechts spielen oder in der Mitte. Mbappé jammert immer, wenn er in der Mitte spielen muss. Wie löst du das als Trainer?
Vinicius ist fast unantastbar mittlerweile.
Ja, und dort ist die Kunst eines Trainers, ja, auch wenn es jetzt, ja, Real Madrid holt in Bellingham aus 1000 Gründen. Und der Ancelotti sagt, ja, aber super, das ist eigentlich ein Achter. Aber was mache ich jetzt? Ich hab 5 Top-Achter. Ja, okay, dann versuche ich mal was. Und so wie es jetzt bei Bellingham war zum Beispiel, der hat dann ja 10er, falsche 9 gespielt und es ist ihm halt voll aufgegangen. Und jetzt wieder natürlich der viel gefeiert als Trainer, weil er sagt, okay, das hat zum Glück funktioniert, aber das hätte genauso gut ein Schuss Absolut. Nach hinten sein können.
Ne? Absolut. Und ich finde auch, Ancelotti ist auch ein gutes Beispiel auch für die Führungskräfte, die wir so in der Welt haben. Mhm. Es funktioniert nicht immer. Ne? Bei Bayern hat es nicht funktioniert. Man kann jetzt aus unterschiedlichen Gründen diskutieren, warum, wieso, weshalb. Aber er hat sich ja davon auch nicht niedermachen lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Champions League mit Real Madrid gewinnen, nachdem man beim Bayern in Anführungsstrichen versagt hat, ist jetzt nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Das kann man auch nicht als Karriereknick ansehen. Ja, du hast halt so Trainer wie Klopp, ja, hat in seinem Leben 3 Vereine trainiert, alle 3 erfolgreich, aber die Titelanzahl war überschaubar. Dann hast du so Ancelotti, grandiose Karriere, auch Höhen und Tiefen gehabt, auch mal so Vereine gehabt, wo du sagst, was macht der denn da? Also warum ist denn der da hingegangen? Aber ist okay. Und das ist bei Führungskräften, glaube ich, auch. Also als Führungskräfte ist natürlich dieser Unterbau an Wissen nicht zu vergleichen mit der Basisausstattung eines Trainers mit den entsprechenden Lizenzen. Muss natürlich da auch sehr, sehr viel Glück haben. Du hast vieles nicht gelernt, vieles musst du dir selber beibringen und so weiter und so weiter. Und am Ende des Tages sind die Verantwortung aber ähnlich. Ne? Du hast ein Team, wie sagt man so schön, der Begriff Spielermaterial, du musst mit dem Material arbeiten, das du hast.
Sag bitte Spielerpotenzial.
Ja, aber du musst mit den Leuten arbeiten, die du hast.
Das sind die Besten. Die Besten sind, die sagen, okay, diese Spieler sind jetzt da, ja, Transferphase ist abgeschlossen und aus dem mache ich jetzt was.
Ja, muss geht ja,
das
nicht
sagt auch Ancelotti immer. Ich habe in dem Sinn nicht die Spielanlage, nicht das System, ja, sondern ich schaue mir einmal an, welche Spieler habe ich. Und aus dem baue ich dann was. Schon mit meinen Prinzipien und so weiter, aber auch aus dem baue ich was. Und das ist ein Riesenunterschied zu Trainern, die sagen, ich habe eine Philosophie und nach der Philosophie werden mir hoffentlich die Spieler geholt, weil ich habe eigentlich keine andere Idee, ich will nur das.
Und den Vorwurf mache ich Thomas Tuchel, obwohl ich ihn grandios finde und auch seine Strategien toll finde. Das ist der einzige Vorwurf, den ich ihm mache. Ich finde es gut, dass er an die Öffentlichkeit gegangen ist, mit einfach das Potenzial der Mannschaft mitzuteilen. Aber wie er es gemacht hat, fand ich schlecht, weil es ist ja auch ein Signal an die bestehende Mannschaft, zu sagen, ihr seid alle scheiße. Ihr seid alle nicht gut genug.
Ja, ich hüte mich immer davor, dann die Trainer, die so in der Öffentlichkeit stehen, in irgendeiner Form zu kritisieren, weil ich habe das natürlich selber in ja, kleineren Rahmen miterlebt, aber es macht ja dann am Ende vom Tag nicht mehr den großen Unterschied. Du weißt einfach nicht, was dahinter steckt. Du weißt nicht, was läuft im Verein, du weißt nicht, was läuft in der Mannschaft, du weißt nicht, was läuft in der Kabine. Und von außen ist es immer extrem schwierig. Aber was sicher, und da hat er sicher auch was gelernt, er hat jetzt zweimal bei zwei Vereinen, er hat das ja auch bei Chelsea gemacht, in der Öffentlichkeit in Wahrheit den Verein, seinen Arbeitgeber kritisiert. Und dass die natürlich dann sagen, ja, aber sorry, warum machst du das? Ja, ist auch verständlich, ist auch eine menschliche Reaktion von den jeweiligen Besitzern und Vorständen. Und ja, ich glaube, das wird in Zukunft nicht mehr machen.
Aber Vereine und Unternehmen haben eine Sache gemeinsam, und das weiß ich selber, das habe ich selber schon erlebt. Nirgendwo wird so viel geklüngelt und hinter den Vorhängen so viel gegen dich gearbeitet, ohne dass du es weißt. Du weißt als Führungskraft nicht, was der Vorstand gerade plant. Du weißt als Trainer nicht, was die sportliche Leitung gerade plant. Dann werden da natürlich Glaubensbekenntnisse gemacht oder halt auch nicht. Und eigentlich weiß schon jeder im Verein, dass du abgesägt wirst. Ja, das passiert im Jugendfußball, im Kinderfußball, im Profifußball. Und das passiert halt auch in der Arbeitswelt. Und das ist die größte Schweinerei. Auf der anderen Seite hat ein Arbeitgeber und auch ein Verein natürlich eine wirtschaftliche Verantwortung. Ja, wie oft erleben wir das, dass die Präsidenten vom Verein oder die Sportvorstände sagen, ja, wir stehen zum Trainer, und einen Tag später heißt es in der Nachricht um 12 Uhr, der Verein und der Trainer haben sich getrennt.
Vereine funktionieren nur dann, ja, das kannst du beobachten. Vereine funktionieren nur dann, wenn der Eigentümer ist oder der am Ende vom Tag die Personalentscheidungen trifft, sagt, und das ist ganz wichtig, dass das alle Mitarbeiter, speziell die Spieler und aber auch die Medien verstehen, das ist mein Mann, das ist meine Frau auf der Trainerposition, egal was passiert. Und sobald das ist, und das ist glaubwürdig kommuniziert, sie wissen, wenn der Trainer mal nicht im Raum ist, wird trotzdem von dieser Person gut über ihn gesprochen, dann funktioniert es. Ja, da gibt es ein Interview,
ist
ein
eine
ganz
Arbeitswelt,
tolles
genau.
Von Guardiola, ja, der genau auch das bestätigt, der sagt, Vereine funktionieren nur, wenn sie den Trainer unantastbar machen.
Ja, und das ist in der Arbeitswelt genauso.
Ja.
Also in der Arbeitswelt gibt es ja auch den ganzen Tag Machtkämpfe. Ja, da sägt man an dem Stuhl der Führungskraft oder an dem Stuhl der Kollegen und so weiter.
Glaubst du, dass einmal sich einer erlaubt hätte, in Liverpool gegen einen Klopp zu reden, ob er im Raum war oder nicht? Wenn er nicht im Raum war, wären fünf den Klopp zur Seite gesprungen.
Genau, ich glaube, der hat es geschafft, dass einfach alle anderen das gar nicht zugelassen hätten.
So ist es.
Und wobei ich felsenfest davon überzeugt bin, dass ein Klopp auch mit Kritik gut umgeht, und man muss halt wahrscheinlich auch nicht alles mögen, was er da sagt. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass er seine emotionale Verteidigungsbank in jeder Abteilung hatte. Also von der Küche bis zum Vorstand.
100%. Und
Gab's
Kritik
eben.
Ist ja wieder was anderes. Ja. Kritik, du kannst ja kritisiert werden, du kannst diskutieren und, und. Aber
Aber das musst du auch schaffen.
illoyal sein ist ja etwas ganz was anderes.
Genau,
was
das musst du erstmal schaffen, dass die Leute über dich so reden, wenn du nicht da bist. Also wie viele Trainer schaffen es nicht? Und da sehe ich, da sieht man wieder mal, wie Bildung auf das wahre Leben trifft. Ja, alle UEFA-Pro-Lizenz-Trainer, die ihr seid, ja, ihr habt ja mehr oder weniger das Gleiche gelernt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, der eine hat ein ganz anderes Wissen. Das andere Wissen, das bringt der Michi Steiner ja mit, oder der Kloppo bringt das ja mit. Ja, aber die Grundlage ist ja dieselbe. Und jeder, der BWL studiert, hat ja auch dasselbe gelernt wie jeder andere. Und die Anwendung ist es. Und die Philosophie und die persönliche Note ist es ja am Ende des Tages. Und das ist aber in der Arbeitswelt genauso. Wenn das Management hinter Ideen steht, dann ziehen auch alle dran.
Ja, logisch.
Sobald das Management sagt, wir wissen nicht, was die Abteilung Sales und Abteilung Finance da so machen, lassen wir das mal und dann schauen wir mal, dann funktioniert es nicht. Dann fangen die Leute an, unten auf der Ebene zu reden und sagen, ja, das wird sowieso nichts, der Vorstand wird die absägen. Ja, wie viele Revolten gab es schon bei VW, als Ferdinand Piëch noch gelebt hat? Da wurden Vorstände abgesägt aufgrund von einfachen Mitarbeitern, die einen Draht zur Eigentümerfamilie hatten und denen Sachen zugeflüstert haben. Ja, oder bei SAP, ja, wenn Leute geschasst werden, oder bei Bosch. Ja, aber wenn das Management einmal sagt, nein, der Vorstand macht das oder die Fachbereichsseite haben unsere volle Rückendeckung, wir stehen hinter dieser Idee, wir wissen, das wird unbequem, wir wissen, das wird teuer und wir wissen, das ist hart. Ja, Bayer baut gerade um. Ja, da kriegen die Leute 52-fache Abfindung, wenn sie gehen. Ja, die kriegen Geldgeschenke, wenn sie das eher annehmen. Und die Aktionärsvertreter sagen, ja, alles gut, ist kein Thema, wir sind dahinter. Wir wissen, wird teuer, unangenehm, aber wir ziehen das einmal durch. Da muckt auch keiner mehr. Und ich glaube, das ist halt auch das, was so ein Trainer sich holen muss. Das muss sich auch eine Führungskraft holen. Wenn ich ein Team aufbaue und ich weiß, das ist ein Projekt, was länger als ein, zwei Saisons braucht. Dann muss ich diese Rückendeckung haben. Ich muss das ganz, ganz klar kommunizieren, was schiefgehen kann. Da kann es auch mal sein, dass wir 2 Jahre eine Durststrecke haben. Ja, ist ärgerlich. Vielleicht schaffen wir die Champions League nicht. Ja, dann müssen wir uns mit Europapokal, Europa League irgendwie zurechtfinden und so weiter und so weiter. Aber das Management muss dahinter sein. Und ich finde auch, so ein Trainer oder auch eine Führungskraft ist ein bestimmter Typus. Bevor ich die eigentliche Frage stelle, habe ich aber eine philosophische. Werden diese Führungskräfte im Fußball und auch in der Wirtschaft, werden sie geboren oder werden sie gemacht, Michael?
Nein, also ich hab noch wenig gesehen, die dafür in dem Sinn geboren wurden. Ja, du fangst ja, und das ist ja in alle Bereiche so, du fangst ja mit einer gewissen Genetik an, ja, und dann fangst du mit deinen Erfahrungswerten an, ja, in welchen sozialen Umfeld, in welchem kulturellen Umfeld, vielleicht in welchem religiösen Umfeld und so weiter wächst du auf. Ja, wie und was kannst du dann davon lernen? Ja, da sind wir schon ein wenig beim Talent. Wie schnell lerne ich? Ja, wie schnell lerne ich auch selber aus dem System heraus, ohne dass mir wer was vorzeigt und was sagt? Aber es ist einfach Fußballtrainer sein und ich denke auch Leadership ist erlernbar. Ja? Und es gibt Dinge, die da tun sich einige halt vielleicht leichter, ja, durch ihre persönlichen Voraussetzungen, sage ich jetzt einmal. Aber dazu geboren zu sein, ja, wenn du dir auch Entwicklungen jetzt im Fußball, kann man es ja super beobachten, von Trainern anschaust, wenn sie ehrlich zu sich selber sind, können sie sich, wenn sie 5 Jahre oder 10 Jahre zurückschauen, fast nicht mehr selber erkennen, was sie dort gemacht haben, was sie dort von sich gegeben haben und, und. Ja, das heißt, es findet auch im Top-Bereich einfach eine Weiterentwicklung statt.
Ich finde, du wirst als, aber das war eine ganz persönliche Meinung, ich finde, du wirst als Führungskraft geboren. Das heißt nicht, dass du führen kannst, aber die Kombination an inneren Motivatoren, an Persönlichkeitsmerkmalen, die sich bei dir zusammensetzt, gibt dir ganz viel mit. Was nicht heißt, dass du automatisch eine gute Führungskraft wirst, wenn du nicht dran arbeitest, aber ich finde, du hast bestimmte Voraussetzungen, die werden dir mitgegeben. Was nicht heißt, dass man Führungsqualität nicht lernen kann. Ne? Kannst du lernen, aber das wird dann, ich sag mal, wie jeder, der das Geld und den Platz kriegt, wird ein guter Erstligatrainer, ja, auf der fachlichen Ebene. Aber alles, was über den Fußball hinausgeht, das hast du mitgekriegt im Leben. Das kannst du nicht lernen. Sonst, ne? Tedesco und Nagelsmann, ja, beide haben denselben Jahrgang. Der eine ist sogar Klassenbester gewesen. Und hat jetzt wirklich noch nicht so wirklich alles zeigen können, hat ein bisschen was aufkeimen lassen. Und bei dem anderen sieht es ein bisschen leichter aus. Aber ist eine philosophische Frage und gibt es kein richtig und kein falsch. Wenn du so drei Zutaten mal oder weiß nicht, wie viele es sind, aber mal so bestimmte Sachen hervorheben kannst, was macht eine gute Führungskraft auf? So gut definiere ich damit. Gut im Sinne von wertetreu, im Sinne von menschennah Und auch nehmen wir als drittes das Beispiel, Menschen reden gut, auch wenn ich nicht im Raum bin. Was macht diese Führungskräfte Schrägstrich Trainer aus?
Ja, ich glaube, der springende Punkt ist wie immer, dass du Vertrauen aufbauen kannst. Ja, dass du Vertrauen gibst und nimmst. Ja, und das erreichst du natürlich am einfachsten. Ja, jeder kann das, ja, in Wahrheit, wenn du ehrlich bist. Ja, jeder will Ehrlichkeit. Jeder will Fairness, ja, jeder will offene Kommunikation, jeder will Transparenz, jeder will, das sind wir auch bei dem, was du.
Ja, aber dann wäre die Welt ja voller Frieden und kein Hunger und kein Leid und so weiter. Ja,
ja,
alle wollen es,
ja.
aber nicht alle wenden es an.
Ja, aber das, jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, das ist natürlich ein Problem für uns alle, aber ich glaube, dass dort dieser Schlüssel liegt, was wir vorher auch bezüglich, ja, sagen wir mal, Teambuilding besprochen haben. Wenn du wertschätzend und anerkennend mit deinen Mitarbeitern umgehst, wenn du ja auch positiv mit ihnen umgehst, ja, es ist ja auch immer die Form, wie gebe ich Kritik ab, wie gebe ich Feedback ab, wie unterstütze ich. Ja, ist das auch ein Antrieb von mir, dass ich helfen und unterstützen will? Ist es ein Antrieb von mir, dass ich inspirieren will? Oder will ich hier eigentlich nur einen Job runterreißen? Ja, will ich helfen oder will ich andere dazu inspirieren, dass sie ihr Potenzial bestmöglich ausschöpfen können? Ich denke, das sind einige Punkte, die gute Leader ausmachen. Und ja, wir sind eigentlich alle angehalten, in irgendeiner Form auch Leader zu sein. Ob das jetzt im privaten Bereich ist oder im beruflichen Bereich, es hängt auch nicht davon ab, welche Position du jetzt vielleicht hast, aber es hindert keiner daran, egal was er jetzt macht, andere zu inspirieren durch sein Tun. Ja, nicht nur durch das, was er sagt, aber vor allem durch sein Tun.
Ich glaube, also unterstreiche ich alles. Und ich glaube zusätzlich, dass man als Führungskraft und Trainer immer wieder mit Taten diese Sachen beweisen muss. Ja, das fängt an mit, alles, was du versprichst, musst du einhalten. Ja, in dem Moment, wo eine Führungskraft immer seine Versprechen einhält, ist Vertrauen da. Und wenn es auch so handelt, wie es versprochen hat, dann ist es da. Schaffe ich das nicht, dann bin ich nicht vertrauenswürdig. Dann gibt es auch keinen Grund.
Genau.
Dann nehmen mich die Leute auch nicht mehr in die Pflicht. Und dann messen sie mich auch nicht mehr daran.
Ja, ja,
genauso wie, wenn ich den Leuten zeige, ich gebe alles dafür, dass du besser wirst, aber du musst mitmachen.
Ja.
Das ist nicht. Und dann musst du aber auch machen. Das ist immer so ein Vorschuss, den du zahlen musst. Du musst immer erstmal machen. Ja, du musst dem Spieler die Spielzeit geben. Du musst dem Mitarbeiter.
Das ist ja dieses Verantwortung teilen.
Genau. Ne, das ist, ich glaube, so schließt sich der Kreis auch, weil am Ende reden wir ja immer viel, aber wir müssen ja auch so ein paar Tipps geben, wie es geht. Und wenn ich dem Spieler die Zeit gebe und sage, meine Erwartung in den nächsten 15 Minuten auf dem Feld ist eigentlich, dass du, keine Ahnung, ne, dass du die rechte Seite sauber hältst. So, das heißt ja nicht, dass da keiner durch kann.
Einfache
ja, aber,
Zielsetzungen, kein Problem. Ne,
also kleine, einfache Zielsetzungen und dann beim nächsten Mal kriegst du 10 Minuten mehr und ein bisschen mehr Verantwortung. Und dann möchte ich nicht nur, dass du verteidigst, sondern ich will auch noch, dass du aktiv das Spiel aufbaust und so weiter und so weiter. Und in der Arbeitswelt genauso. Ne? Gib dem Menschen eine Teilverantwortung für das Projekt. Lass es mal präsentieren. Sag, du bist derjenige, der die ganzen Slides jetzt zusammenfasst und erstmal sich mit allen zusammensetzen muss. Und beim nächsten Mal leitest du auch einen Teil vom Projekt oder das Ganze und so weiter und so weiter. Jetzt ist aber daraus ja eine wichtige Sache. Wenn ich Menschen besser machen möchte, dann passiert es ja, dass ich manchmal auf Menschen treffe, die das gar nicht wollen, die gar keine Verantwortung übernehmen wollen. Das passiert ja sehr, sehr häufig. Ja, ich als Führungskraft oder als Trainer gebe einem Spieler jetzt die Verantwortung und sage, du bist jetzt mein Abwehrchef. Ja, ich verlasse mich auf dich, bei dem Gegner muss das alles funktionieren. Aber der will das gar nicht.
Oder er kann es gar nicht. Er kann es nicht umsetzen.
Ne, das weiß ich gar nicht. Also das kann natürlich auch sein, aber stell dir mal vor, da ist einer, der will das einfach nicht. Identifiziert sich mit dir, mit der Mannschaft, aber nicht
Was tust
mit
du mit einer
dieser
Firma,
Aufgabe.
der das nicht will? Willst du ihn in deiner Firma haben? Willst du ihn in deinem Team haben?
Es kommt darauf an. Also ich kann in meiner Firma Menschen einsetzen, die keine Verantwortung übernehmen wollen in der Fülle, in der ich sie geben würde.
Ja, das funktioniert im Fußball sehr, sehr schwierig. Wenn du
Genau.
dort welche dabei hast, die nur mitschwimmen, die Trittbrettfahrer sind, dass da in einem Fußballteam sowieso sehr, 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 sehr schwierig, also eigentlich unhandelbar,
Ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil in meiner
weil du einfach wenn du, den musst du ja auch dann gut behandeln. Ja, aber was sagt dann der Verantwortung übernimmt? Du killst ja die guten Mitarbeiter, killst ja häufig durch dein Verhalten gegenüber die Trittbrettfahrer. Ja, wenn es die auch, dann ja, passt schon und ja, dann killst du deine ganze Leistungskultur. Und in Leistungssport, ja, so ist es schon, ist ja kein, du musst halt schon was liefern.
Heißt in der Konsequenz, das kann ich ja dann auch kommunizieren als Trainer, ja, das kann man auch als Führungskraft kommunizieren. Ich finde das auch immer sehr, sehr schön, wenn Arbeitgeber klare Kante zeigen. Ja, es gibt also zwei Typen. Ein Arbeitgeber sagt, bei uns kann jeder arbeiten, wir sind super toll, finde ich immer total gefährlich.
Ja.
Und dann gibt es Leute, die sagen, ich habe einen Kunden gehabt, die gesagt haben, bei uns kann nicht jeder arbeiten. Wir sind so knallhart in der Mitarbeiterauswahl, aber wenn wir jemanden einstellen, dann kriegt der von uns alles. Dann kriegen
Ja.
diese Leute von uns alles. Die Top-Ausstattung, Top-Projekte, Top-Gehalt, Freiheiten, Autonomie, alles. Aber hier kommt nicht jeder rein.
Sehr schön.
Und ich glaube, als Fußballverein, kann man das machen. In der Arbeitswelt ist es sehr schwierig, aber es geht. Aber ich finde, wenn man als Führungskraft das Führungsstil und das Element hat, zu sagen, ich bin eine Führungskraft, die schnell Verantwortung übergibt. Dann darf man und muss man auch kommunizieren. Und ich möchte mich mit Mitarbeitern und Spielern umgeben, die Verantwortung haben wollen. Mit allen anderen kann ich nicht
Wollen
arbeiten.
fängt alles an. Mit Wollen fängt alles an. Dann kommt erst das Warum und was und wie und so. Aber das Wollen ist die Basis.
Ja, und ich finde, das kommt mir auf beiden Seiten zu kurz, sowohl in der Arbeitswelt als auch in der Sportwelt, dass dieses, wen will ich überhaupt haben? Das wird mir manchmal zu wenig kommuniziert und gleichzeitig rückt das in den Hintergrund, wenn wir die körperlichen Fähigkeiten bekommen. In dem Moment, wo wir haben, ja, wir haben einen tollen Stürmer, der hat letzte Saison 60 Tore geschossen, den nehmen wir. Ja, und wenn der bei uns ist, dann schießt er 40, das ist ja immer noch so gut und dann will der aber keine Verantwortung übernehmen. So, und ich glaube, das ist kein guter Trade-off. Und ich glaube, das ist halt auch, das wird sich halt auch nicht auszahlen. Und da sehe ich immer, ob es ein Real ist, ein Bayern ist oder wer auch immer es ist, die kommunizieren das leider da an der Stelle nicht gut. Und ich würde mir auch noch wünschen zum Abschluss, dass Fußballmannschaften und Vereine viel, viel mehr ihre Philosophie und ihren Geist benennen. Man hört so einen generischen Satz. Ja, beim ersten FC Köln ist das so und so. Ja, aber keiner erklärt, wie es ist. So, oder dieses Mir San Mir. Ja, das wird so oft erzählt in Bayern, aber kein Mensch versteht, was damit gemeint ist. Ja, und bei den größeren Vereinen, ja, Menu, würde ich sagen, ist so ein Paradebeispiel dafür. Also, wenn man von außen auf Manchester United guckt, ich glaube, in den letzten 10 Jahren haben sie den kompletten Geist verloren. Ja, und in der Arbeitswelt genauso. Also ich glaube, BMW schafft es noch, Tesla hat es auch und Apple, glaube ich, auch noch so, ne? Aber bei vielen Unternehmen weißt du gar nicht mehr, worum es geht. Die zehren nur noch aus der Vergangenheit, aus vergangenen Erfolgen und Titeln. Ja, bei Siemens weiß ich auch nicht mehr, wofür die stehen. Und bei Strabag weiß ich, okay, die bauen, aber warum bauen die und stehen die für Innovation oder wollen sie einfach nur abarbeiten? Das versteht auch keiner mehr, glaube ich. Und ich glaube, das braucht die Welt noch so ein bisschen. Die Welt braucht ein paar klare Botschaften, damit Menschen auch Zugehörigkeitsgefühle bekommen, finde ich, sowohl im Sport als auch in der Arbeitswelt. Können wir mal drüber gucken. Lass uns mal zum Abschluss so ein bisschen in die Zukunft gucken. Wenn wir jetzt mal 3 Folgen uns mal Revue passieren lassen und zusammenfassen müssten, wie die Zukunft des Fußballs und der Arbeitswelt aussieht. Ich glaube, wir beide sind uns einig, auf Führungskräfte kommt einiges mehr zu. Idealerweise sollten Führungskräfte viel mehr lernen und auch Führung anwenden, aber mit Blick auf Talente finden und fördern. Hast du das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg, zumindest was den Sport angeht, oder gibt es Baustellen jetzt auch mit, sag mal, mit Blick auf die ganzen Retorten wie TSG Hoffenheim und der ganzen Red Bull-Geschichte mit ihren ganzen Akademien und ich sag jetzt mal bewusst spitz Zuchtanlagen? Ist das der Weg oder fehlt uns da ein bisschen Menschlichkeit an der Stelle?
Ja, das ist jetzt schwierig zu beurteilen, ob die was Unmenschliches, ja, oder sonst irgendwas produzieren. Ich glaube, das sind auch diese Multiple Ownership Sachen, sind halt, ja, jetzt eine Variante, die aufgepoppt ist. Das wird jetzt von einigen Gruppen umgesetzt. Ist, denke ich, auch eine interessante Entwicklung. Ich sage jetzt bewusst einfach interessant. Ja, schauen wir mal, wo die Entwicklung hingeht.
Spannend heißt das bei uns immer. Spannend.
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 Ich kann es für mich noch abschließend nicht beurteilen, was diese strukturellen Dinge angeht, wie sehr mir das gefällt oder nicht. Ja, da kommt ja immer Kritik von Traditionalisten, sage ich jetzt einmal, die das gerne anders hätten. Ja, ich lasse das für mich offen, wie und was passiert. Eins habe ich schon dazu zu sagen, wenn wir jetzt über die Zukunft reden, es prasselt ja von anderen Generationen, sage ich jetzt auch so bewusst, sehr viel Kritik an dieser Generation Z ein. Faul, wollen nicht, bla 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 bla. Ja, und ich habe das total anders erlebt. Ja, ich arbeite jetzt 15 Jahre im zugegebenermaßen halt Leistungssport. Ja, das ist ja doch was anderes als vielleicht in der unter Anführungszeichen normalen Arbeitswelt. Aber ich nehme diese Generation als sehr gewissenhaft war, sehr diszipliniert, sehr, sehr fokussiert, wissbegierig, wie sagt man das am besten, einfach motiviert, Leistung zu bringen. So erlebe ich jetzt die Generation. Ich habe jetzt die letzten 15 Jahre einen Großteil mit Spielern und Spielerinnen aus dieser Generation verbracht. Und wenn man sich den Fußball auch über die letzten Jahrzehnte angeschaut hat, wie sich der entwickelt hat, und jetzt spielen ja viele aus der Generation Z im Profibereich, wenn ich das jetzt als Beispiel vergleiche, wie wir gespielt haben vor 30 Jahren, ja, da war ja das höchste Niveau. Und wenn ich mir jetzt das höchste Niveau anschaue, ja, aber wir hätten aber nicht den Funken einer Chance.
Unglaublich, wie schnell das geworden ist.
Gegen diese Generation jetzt. Und jetzt kann man sagen, ja, aber das ist aufgrund, weil besser trainiert wird und was weiß ich was. Ja, aber dieses besser trainieren, dieses vielleicht auch mehr trainieren, dieses gewissenhaftere Leben, diesen Lifestyle, den diese Leistungssportgeneration Z, sage ich jetzt bewusst, hat, ist schon, also für mich, beeindruckend. Ja, wir haben das in dieser Form nicht so diszipliniert und konsequent umgesetzt, wie die das jetzt machen.
Da bin ich 100% bei dir. Also ich erlebe die jungen Menschen auch ganz anders. Natürlich haben sie auch eine andere Einstellung und natürlich machen sie auch nicht alles mit. Aber das hat die Generation vor uns ja auch nicht gemacht und wir haben es ja auch nicht so gemacht wie die Generation vor uns. Ich erleb die junge Generation auch tatsächlich viel kritischer, was ich gut finde, weil sie auch einfach mündig sind und auch die Dinge ansprechen. Ja. Ich bin hundertprozentig bei dir, dass die goldene Zeit hier, 70er Jahre Fußballer, die hätten heute keine Chance. Ja, so viel Platz hast du nicht mehr im Profifußball, das Spiel ist so schnell geworden und ich mag mich auch jeder dafür geißeln, ja, also so ein Beckenbauer und Platini und wie sie alle hießen, waren bestimmt tolle, tolle Spieler ihrer Zeit. Stell sie in ihrer Prime gegen Real Madrid auf. Ich bezweifle, dass die alten Herren auch mit 25 eine Chance hätten, weil einfach alles hat sich geändert. Das Spiel, die Trainingsmethoden, das Material, die Spiel, Dynamik, aber auch die Philosophie hat sich geändert. Es bleibt am Ende, bleibt es natürlich Fußball. Ja, der Ball muss ins Tor, natürlich. Aber ich glaube, heute gibt es heute wird ganz, ganz viel optimiert an der richtigen Stelle und auch die Spieler sind heute viel fokussierter. Das mag natürlich auch mit dem Geld zu tun haben, dass du heute so viel Geld verdienst, dass du wirklich nichts anderes machen musst. Aber auch Vereine haben verstanden, dass eine vollumfertige Betreuung von Spielern mit Media, Training, mit Social Media Kanälen und so weiter, natürlich auch eine andere Wertschöpfung ist, gebe ich klar. Man muss nicht alles gut finden, aber nach wie vor glaube ich, dass diese Generation nicht so ist. Das bringt mich auf die Idee, generationsübergreifendes Arbeiten, sowohl Sport als auch Berufsleben, als Stream oder als nächste Podcast-Folge mit dir. Ja, können gerne drüber sprechen. Ja, ich meine, du verkörperst das, ja. Du bist jetzt nicht Gen Z, aber du trainierst Gen Z oder hast Gen Z trainiert und es funktioniert. Und in der Arbeitswelt gibt es auch Beispiele, wo es funktioniert, aber in den Medien wird halt gesagt, ne, Boomer oder ältere Jahrgänge und Gen Z, das funktioniert halt nicht. Und im Sport komischerweise funktioniert es. Und jeder junge Spieler, ich sehe das selber am Verein, auch wenn das nicht meine Spieler sind, die hören mir zu, wenn ich den Ratschlag gebe. Ja, und wenn ich dem Jungen sage, hör mal, ich habe dich letztens gesehen, ja, dein Trainer will gerade das Beste aus dir holen, aber deine Einstellung lässt gerade ein bisschen nach, dann hört der mir zu und macht das dann. Und das finde ich halt ganz gut. Und in der Arbeitswelt reden wir alle davon, junge Leute würden sich angeblich nichts sagen lassen, was halt
Stimmt ja
auch,
nicht.
genau, was halt auch absolut nicht stimmt. Und wenn es so ist, dann ist das wie immer, dann hast du falsch rekrutiert und du hast die falsche Person rekrutiert und hast halt dich von anderen Sachen blenden lassen. Das glaube ich schon.
Ich möchte abschließend vielleicht noch was dazu
Bitte.
sagen. Es ist ja oft die Kritik an der Generation Z, ist ja oft, ja, wir haben das so und so gemacht und wir haben das so und so machen müssen.
Ja, super.
Und die müssen das jetzt alles nicht mehr machen. Und ich bin stolz drauf. Ja, jetzt als Beispiel auch meine Tochter ist aus der Generation Z, dass die das eben nicht machen muss, weil es war so viel Blödsinn auch dabei. Ja, die können sich auf was anderes konzentrieren, was vielleicht ihr Leben wertvoller macht. Ja, für mich ist das, klingt oft ein Neid durch, dass diese Generation das jetzt eben nicht machen muss. Und es ist nicht so, dass die einfach nur faul sind und nur am Handy oder sonst irgendwas. Nein, die wollen einfach, und das ist ihr gutes Recht, ein wertvolles Leben führen. Und wir, die Generationen davor, der eine mehr, der andere weniger, haben Voraussetzungen dafür geschaffen. Da rede ich aber auch nicht von der Erbengeneration, sondern einfach, wie sich das Ganze gesellschaftlich entwickelt hat.
Bin ich genauso. Also als Vater hätte ich ja, glaube ich, alles falsch gemacht, wenn meine Kinder das Gleiche durchmachen müssten wie ich. Ja,
Die
also
machen eh
wenn.
was anderes durch, ja, aber
Genau, die machen andere Sachen durch, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber
genau.
es ist doch mein Job als Trainer, als Führungskraft und als Vater, dafür zu sorgen, dass die Bedingungen für die jetzige Generation definitiv besser werden als die, die ich hatte. Ja, und ich bin vollkommen bei dir. Es ist einfach nur Neid. Das sehen wir auch in vielen Betrieben mit Ausbildungsleitern. Ich saß letztes oder vorletztes Jahr war das. Lustige Anekdote, sitze ich im Urlaub, kriege einen Anruf von einem Kunden, relativ großer Laden mit ein paar hundert Millionen Umsatz. Und dann sagt der Vorstand zu mir, wir haben ein Problem mit unseren Azubis. Ich habe mich wirklich gewundert. Ich im Urlaub, der Vorstand ruft mich an und hat Azubis. Ich habe mir das Ganze angehört. Jeder Azubi, der denen pro Tag fehlt, heißt bei denen 5.000 Euro Umsatz. Und die haben zig Azubis. Und ja, dann bin ich hin nach dem Urlaub und dann saßen wir dann in großer Runde zusammen. Ich hatte es im Gefühl und wir sitzen dann mit irgendwie 10, 12 Führungskräften zusammen. Und der Älteste im Raum war der Ausbildungsleiter. Und dann habe ich so nach den Gründen gefragt und alle haben sie mir Gründe genannt, von denen sie glauben, warum sie keine Azubis kriegen. Und der Ausbildungsleiter sagt dann sowas wie, die halten eh nichts aus, die halten das gar nicht durch. Da habe ich gesagt, was halten die denn nicht durch? Also, was meinen sie denn? Sagt er, ja, ich bin ja immer streng zu denen und dann schaffen die ihre Ausbildung nicht. Ja, super, haben wir das Problem ja schon lokalisiert. Wirklich? Dafür hätte ich jetzt nicht, ne, hätte ich jetzt nicht hinkommen müssen. Ich sage, und warum lassen die Leute so schleifen und so leiden? Und dann kam wortwörtlich kam die Aussage, das hat noch keinem geschadet und ich habe das auch so gelernt.
Ja, klar.
Ja, aber der war älter als du und ich zusammen.
Ja.
Ja, und dann verstehe ich nicht, warum man jemanden in dem Alter mit der Einstellung auf 16, 17, 18-jährige Menschen loslassen muss. Die haben doch gar kein, natürlich haben die jetzt keinen Bock mehr auf Arbeiten. Weil die glauben, wenn die glauben, die Arbeitswelt ist so, dann werden die keinen Bock haben. Und wenn du, ja, Felix Magath zum Beispiel ist so jetzt ganz übertrieben, ja, ist, finde ich, ein guter Trainer, kann man nichts gegen sagen, und Laufen hat noch nie jemandem geschadet. Ja, aber wenn du jetzt natürlich so einen Jude Bellingham nimmst, ja, oder was weiß ich, einen heranwachsenden 16-jährigen Spieler, und Felix Magath misst ihn daran, wie gut er seine 150 Runden um den Sportplatz messen, laufen kann, ja, dann wird der Junge ja auch seinen Spaß am Fußball verlieren. Das ist ja so. Also du musst so ein bisschen auch auf die Generation zugehen, auf die jungen Menschen, und auch sagen und herausfinden wollen, ja, dieses Menscheninteresse, und sagen, was macht dir Spaß? Auf welche Art und Weise kann ich dir Wissen vermitteln? Ja, wir sind bei dem Lieblingswort von uns, ja, Wissen mobilisieren. Das Wissen ist ja da. Es muss ja nur aus dem einen Kopf in den nächsten. Ja,
Ja,
wie?
und es ist vice versa. Wir lernen ja auch gerade von den Jungen etwas.
Unglaublich wertvoll, ne?
Ja,
Also wir.
nicht nur sie lernen von uns, sondern, und das war immer über alle Generationen so, dass die Jungen von den Alten lernten, aber auch, wenn die Alten
Ja, ich bitte darum.
zugehört haben, auch was von den Jungen gelernt haben.
Ich bitte darum. Also, was gibt es Schöneres, auf seine letzten Tage noch im Leben noch was Neues zu lernen? Ja, und auch mal, und auch sich jung zu fühlen und auch diesen Zugang zu jungen Menschen zu haben, die ja dann auch sagen, hey, der Michi ist ein Cooler, oder der Teuger ist ein Cooler, der versteht mich, der lässt sich auch von mir was sagen. Ja, hätte ich meine Kids nicht und ihre Freunde nicht, würde ich gar nicht wissen, wie junge Menschen sprechen. Und ich finde die Sprache total witzig. Ja, macht irre viel Spaß, auch wenn es keine deutsche Grammatik ist. Aber muss man ja, also mit wie wenig Worten man kommunizieren kann, ist auch total interessant heutzutage. Ja, aber ich kann mich jetzt da hinstellen und sagen, es ist die Verrodung der deutschen Sprache, oder ich kann sagen, hey, wow, du hast nur drei Wörter gebraucht, um mir begreiflich zu machen, was du gerade willst. Auch schön. Ich find's, ja, aber lass uns da gerne beim nächsten Mal drüber reden, über die Gen Z und was wir
Sehr
mit denen
gerne.
machen können. Für heute soll es das gewesen sein. Ich danke dir, ich danke jedem, der zugehört hat. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben zusammenfassend über Talentförderung und Bindung gesprochen, über Onboarding, mit welchen Methoden können wir Menschen und Talente erkennen, dann natürlich weiter, wie entwickeln wir bestehende Talente und fördern diese auch, und welche Rolle kommt natürlich den Menschen und den Führungskräften oder Spielern und Trainern zu. Und wie wichtig ist es, Ziele zu setzen, und heute ganz viel natürlich auch etwas mit dem auf der Makroebene, mit dem auf der Vogel aus der Vogelperspektive, Teamchemie, Führung, wie es gelingen kann und welche Aspekte wir da betrachten müssen. Ich glaube, Letzteres kann man, glaube ich, auch nie zu Ende diskutieren
So ist
und
es.
besprechen. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir, Michael. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich mich
Natürlich,
auch.
Fußball und Business ist, glaube ich, die beste Kombination, die es gibt. Und verspreche jetzt schon mal, wir werden alle daran arbeiten, dass wir entweder nochmal Podcast oder mal LinkedIn-Livestream weitermachen. Da werden wir in den nächsten paar Wochen mal was ausarbeiten, und dann schaue ich weiter. Zum Abschluss, ich mache den Raum zu. Werd nochmal los, was du loswerden möchtest, mein Lieber. Ich sage allen anderen jetzt schon mal vielen Dank und tschüss.
Ja, ich will vor allem loswerden. Danke, Dolga, dass ja, ich das mit dir machen konnte hier. War mein erster Podcast als Teilnehmer. Hochinteressante Erfahrung für mich, und ich hoffe, dass für den einen oder anderen inhaltlich was dabei war, und sonst ja, einfach als gute Nachtgeschichte zum Einschlafen verwenden.
Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.